Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sicher erinnern Sie sich noch an den 8. Dezember 2021, als die Politiker der Regierung Scholz in ihr Amt eingesetzt wurden. Da haben sie geschworen: Ich schwöre, dass meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes, widmen, seinen Nutzen lehre, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ein paar wenige fügen dann noch hinzu: So wahr mir Gott helfe. Wenn man das hört, dann kann man ja beruhigt sein. Diese Menschen wollen sich ja einsetzen zum Wohle des Volkes, vom Volk Schaden abwenden, das Grundgesetz wahren und Gerechtigkeit gegen jeden Menschen üben. Aber dann habe ich mir letzte Woche die neuesten Umfragen angeschaut, wo es um das Vertrauen der Bevölkerung zur Politik geht. 64% der Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr in die Regierung. Und über 50% sehen sogar unsere Demokratie in Gefahr. Woran liegt das? Haben wir vielleicht eine Regierung, die gar nicht das Wohl der Menschen möchte, sondern ihr eigenes? Die gar nicht die Interessen des Volkes vertritt, sondern ihre eigenen? Die gar nicht Schaden vom Volk abwenden möchte, sondern ihm vielleicht sogar zufügt? Die ihre Macht vielleicht missbrauchen? Die eine florierende Wirtschaft und damit den Wohlstand des Volkes bewusst zugrunde gehen lässt, infolgedessen die Bevölkerung immer mehr verarmt? Nun, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, die politische Lage zu analysieren, das muss jeder selbst tun. Aber man muss sich schon fragen, warum sind so viele Menschen unzufrieden? Warum gibt es so viele Demonstrationen? Warum wird so viel Übel über Politiker geredet und hergezogen? Nun, was immer auch der Grund sein möge, wir als Gemeinde, nicht als bürgerliche Gemeinde, sondern als Kirchengemeinde Dettingen, haben genau in dieser Sache eine ganz entscheidende und überaus wichtige Aufgabe. Niemand anders als die Bibel selbst zeigt uns, was wir in dieser Situation zu tun haben. Gerade auch dann, wenn vielleicht der eine oder andere mit der Politik und Regierung nicht einverstanden ist. Wir sollen nicht über diese Menschen reden, sondern wir sollen mit Gott über diese Menschen reden. Sprich, wir sollen aus dieser vielleicht notvollen Situation ein Gebet machen. Hören Sie es selbst, wie Paulus es den Gemeinden empfiehlt, nachzulesen im ersten Brief an Timotheus, dort im Kapitel 2, die ersten 6 Verse. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, weil in dieser Übersetzung meines Erachtens die Aussage dieses Textes am besten wiedergegeben wird. Der Abschnitt ist überschrieben: Das Gebet für alle Menschen, besonders die Regierenden. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Liebe Gemeinde, diesen Auftrag kann sonst niemand erfüllen. Das Gebet, die Fürbitte, das Eintreten vor Gott für unsere Mitmenschen und insbesondere für unsere Regierenden. Und deswegen möchte ich als Überschrift über diese Predigt setzen: Das Gebet ist Diakonie in der Welt und für die Welt. Das wollen wir anhand von drei Fragen genau untersuchen. Erstens, wer soll beten? Zweitens, für wen sollen wir beten? Und drittens, warum ist das so wichtig? Also, wer soll beten? Paulus schreibt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. In der Luther-Übersetzung und in dem griechischen Originaltext steht nichts von der Gemeinde. Aber die neue Genfer Übersetzung hat völlig richtig interpretiert. Paulus schreibt nämlich an Timotheus, einer seiner engsten Begleiter. Paulus hatte ihn zur Gemeinde nach Ephesus geschickt, um dort einer Irrlehre, die sich dort ausgebreitet hat, entgegenzutreten. Wahrscheinlich diente Timotheus eine Zeit lang als Gemeindeleiter in Ephesus. Und in dieser Funktion gab ihm Paulus in seinem Brief ein paar Ratschläge für die Leitung einer Gemeinde. Wir haben es hier mit der ältesten Gemeindeordnung der christlichen Kirche zu tun. Von daher ist es klar, dass es die Gemeinde ist, die beten soll. Und das hat absolute Priorität. Es ist das Erste und Wichtigste, was die Gemeinde tun soll. Nun, Gemeinde, das sind alle diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die Gottes Geist empfangen haben und seine Kinder sind. Und dazu gehören auch wir. Ja, wir heute als Gemeinde in Dettingen sind heute Morgen angesprochen. Wir sollen beten. Und das tun wir ja auch in unseren Gottesdiensten, in unseren Gruppen und Kreisen und wo auch immer wir uns zum Beten treffen. Und dabei ist das gemeinsame Beten im Gottesdienst eine wichtige Ergänzung zum persönlichen Gebet. Diese beide stehen nicht miteinander in Konkurrenz. Das persönliche Gebet gehört absolut in den persönlichen Bereich. Und das Gemeindegebet ist ein öffentliches Gebet, so öffentlich wie der Gottesdienst. Deshalb steht dieses Gebet auch in einer besonderen Pflicht. Alle Anwesenden müssen ihr Amen sprechen können auf dieses Gebet. Paulus nennt ganz verschiedene Facetten des Gebets. Er redet von Bitte, Fürbitte und Danken. In diesem Abschnitt heute liegt der Schwerpunkt auf der Fürbitte. Und es ist also die Gemeinde, die diese Fürbitte tun soll. Und das führt uns zur zweiten Frage: Für wen soll gebetet werden? Paulus schreibt, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Zunächst einmal soll die Gemeinde für alle Menschen beten. Aber wie soll das funktionieren? Ole Hallesby, der norwegische Erweckungsprediger und Theologieprofessor, erzählt in seinem Buch vom alten Jörn, der nachts oft nicht schlafen kann. Dann konnte man ihn beten hören, für alle in der Gemeinde. Er ging in Gedanken von Haus zu Haus und brachte die Menschen in der Fürbitte vor Gott. Von da aus zog er weitere Kreise. Liebe Gemeinde, das kann ein gutes Vorbild sein, nicht nur, wenn ich nicht gut schlafen kann. Ich kann beginnen mit den Menschen, die um mich herum sind, sie in der Fürbitte vor Gott bringen. Und dann kann ich auch immer wieder größere, weitere Kreise ziehen. Das sind die Menschen in meinem Lebens- und Arbeitsumfeld, meine Mitchristen in der Gemeinde und weltweit, diejenigen, die noch nicht zum Glauben gefunden haben, diejenigen, die in einer besonderen Not stehen, es sei in meinem Umfeld oder weltweit, diejenigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und Bedrängnis leiden müssen. Diese Liste kann man ganz persönlich nach Belieben erweitern. Für alle Menschen, das schließt auch die ein, die mir Not machen, die mir das Leben schwer machen. So sagt es Jesus, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und obendrein, wenn ich das tue, werde ich dadurch verändert. Denn für wen ich bete, wen ich vor Gott bringe, dem kann ich nicht mehr mit Groll und Bitterkeit begegnen. Und dann soll die Gemeinde ganz besonders für die Regierenden bitten. Nun, zunächst einmal, wenn wir für alle Menschen bitten sollen, dann sind die Regierenden und Machthaber auch mit eingeschlossen. Aber hier werden sie ausdrücklich erwähnt. Man bedenke, der Staat ist eine Art Notverordnung von Gott, der dafür sorgen soll, dass wir nicht in chaotischen Zuständen versinken, so lange, bis unser Herr wiederkommen wird. Und weiter müssen wir bedenken, dass das Gebet für die Machthaber und die Obrigkeit, wie es Luther formuliert, auf der biblischen Überzeugung beruht, dass jede Macht von Gott abgeleitet ist und nur im Zusammenhang mit Gottes Macht und Willen bestehen kann. Wer auch immer Macht ausübt, kann es nur tun, weil ihm die Macht verliehen ist. Das beinhaltet aber auch, dass der Machtträger verantwortungsbewusst mit seiner Macht umgeht und sie nicht missbraucht. Indem wir für diese Machthaber beten, wird ihnen einerseits Ehre zuteil, aber andererseits wird auch ersichtlich, dass auch sie nur Menschen sind. Ja, Menschen mit Gaben und Grenzen, auch Menschen mit Fehlern. Ob sie es wissen oder nicht, sie sind von Gott mit ihrer Aufgabe betraut. Sie brauchen für ihr Tun Gottes Hilfe und seinen Geist und eben die Fürbitte der Gemeinde. Und das führt uns zu der letzten Frage: Warum ist das so wichtig, dass wir für die Machthaber beten? Paulus schreibt, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserer Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Nun, wir haben gehört, dass wir ganz besonders für die Regierenden bitten sollen. In der Luther-Übersetzung und im griechischen Text ist dies so nicht hervorgehoben. Aber auch hier hat die neue Genfer Übersetzung absolut richtig interpretiert. Denn der ganze Abschnitt läuft auf diese Frage zu, warum das so wichtig ist. Zunächst einmal, wenn wir wissen, dass Gott die Regierung eingesetzt hat, dann ist es für uns als Christen selbstverständlich, dass wir die Sache Gottes unterstützen. Dass die Regierenden ihre Aufgabe recht machen, so wie es Gott gewollt hat, zum Schutz und Wohl des Volkes. Und zwar umso mehr, wenn diese auf die Hilfe Gottes bewusst verzichten. Und dann sagt Paulus weiter, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Sicherlich muss diese Aussage auch auf der damaligen Situation gesehen werden, wo die Christen unter Nero aufs Übelste verfolgt wurden und leiden mussten. Aber das meint jetzt nicht, dass wir nur ein Leben in bequemlicher Beschaulichkeit und Trägheit führen sollen. Ja, Gott hat uns jetzt viele Jahre Frieden und Ruhe geschenkt, wo wir unseren Glauben leben konnten. Aber wir sollen diese Zeit nutzen, nämlich dass unser Leben zur Ehre Gottes geschieht. Und das geschieht dann, wenn wir das Evangelium in dieser Zeit weitertragen, die gute Nachricht bekannt machen, weitersagen, nämlich dass kein Mensch verloren gehen muss, wenn er vielleicht ein verkorkstes Leben hat, dass kein Mensch verdammt wird, wie groß auch noch seine Sünde sein mag. Denn Gott hat zur Rettung von uns allen seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Dieser hat stellvertretend für unsere Sünden gebüßt. Ja, einen qualvollen Tod für uns gestorben. Er für dich und mich, für alle. Und genau das muss bekannt werden. Das ist nämlich die Wahrheit. Und Gott möchte, dass die Menschen diese Wahrheit erkennen. So sollen wir diese Zeit des Friedens nutzen und dafür beten. Denn solches Beten gefällt Gott, weil es sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und wer an den Sohn Gottes, Jesus Christus, und an sein Erlösungswerk glaubt, der ist gerettet. Und eben, dass viele diese Weisheit erkennen und für sich in Anspruch nehmen, deswegen muss es bekannt werden. Und das kann nur geschehen, wenn wir ein ungestörtes, friedliches Leben haben. Im Dritten Reich konnte zum Beispiel von Deutschland nicht viel getan werden für die Weltmission. Deshalb ist es so wichtig, für die Regierenden zu beten. Und das ist heute wichtiger denn je. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die den Glauben immer mehr verdrängt oder missachtet. Viele unserer Politiker verzichten bewusst auf die Hilfe Gottes. Sie wollen ohne ihn zurechtkommen. Deshalb ist es unser wichtigster Auftrag als Gemeinde, für diese säkulare Welt zu beten. Wer sollte für sie beten, eintreten, wenn nicht wir? Ja, betend nehmen wir unsere Weltverantwortung und auch unseren politischen Auftrag wahr. Das ist Dienst für die Welt. Ja, Gebet ist Diakonie in der Welt und für die Welt. Ein Gedanke zum Schluss. Unser Gebet als Gemeinde und Einzelner ist keine spektakuläre Aktion. Sie geschieht oft im Verborgenen. Aber vergessen wir nicht, in diesen verborgenen Gebeten sind schon entscheidende Schlachten geschlagen worden und werden bis heute. Es ist wie mit den Wasserkraftwerken in den Bergen. Verborgen in einem Tal, einsam, oft ganz weit hinten im Tal, befindet sich ein Stausee. Kaum einer sieht ihn. Aber was für ein Kraftpotenzial steckt in ihm und was für eine Wirkung entsteht durch ihn. Christoph Karl Ludwig von Pfeil wusste etwas von dieser verborgenen Kraft des gemeinsamen Gebets und fordert die Gemeinde geradezu dazu auf, wenn er in einem seiner Lieder dichtet: Kann ein einziges Gebet einer gläubigen Seelen, wenn's zum Herzen Gottes geht, seinen Zweck verfehlen? Was wird's tun, wenn sie nun alle vor ihn treten und zusammen beten? O der unerkannten Macht, von der Heilgen beten, ohne das wird nichts vollbracht, so in Freud und Nöten. Heiliget das Gebet, das zu Gott sich schwinget, betet, dass es dringet. Amen.